So, jetzt ist es mir eine besondere Freude, euch die Ramona-Kollegin und Freundin von mir vorzustellen, die heute das Wort vom Herrn für uns hat. Und Ramona, ich segne dich, dass Gottes Wort von Kraft und Weisheit durch deinen Mund kommt, und ich segne uns als Gemeinde, als Zuhörer, dass der Heilige Geist in unserem Herzen arbeitet. Amen.
Danke, Stefan. Ja, wer von uns kennt es nicht, ne? Dass das Leben manchmal ein bisschen aus dem Gleichgewicht kommt? Und umso besser, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir Gemeinde sein dürfen. Und wir bewegen uns ja gerade in dem Thema, in dem Themenblock Gemeinde. Und ich darf heute anschließen. Der Stefan hat schon kurz zusammengefasst, wovon der Benny letzte Woche gesprochen hat. Mein Fazit, was ich mitgenommen habe und auf das ich auch ein bisschen aufbaue, ist, wir brauchen einander. Gott liebt Gemeinde. Und nur wenn du an den Leib angeschlossen bist und verwurzelt bist, dann kannst du lebendig sein und wachsen. So viel zu, wo wir stehen geblieben sind letzte Woche. Ich muss noch kurz was machen. Lass uns mal kurz, wer hat sein Handy dabei? Ja, hol's doch mal alle raus. Handy ist ein komisches Ding, weil ich brauch's jetzt für die Uhr, aber man kann so viel damit machen und manchmal ist echt nervig. Und jetzt lasst uns mal kurz was zusammen machen. Die Samsung-Leute, die swipen von oben runter und ich swipe von unten hoch, ja. Und dann gehen wir auf das Flugzeug, drücken da drauf und dann kann man damit toll Notizen machen und stört einen niemand, ist das nicht schön. Und ich kann es als Uhr benutzen. So. Ja, mein Thema heute Morgen heißt Gemeinde, die Charakterschule Gottes. Ich habe das Thema bekommen, in Anführungsstrichen, von der Uli und dachte, ja, klar, mache ich. Und als ich mich dann angefangen habe, damit zu beschäftigen, fand ich das gar nicht so leicht, weil ich kannte Charakter und ich kannte Gemeinde, aber irgendwie das so zusammenzubringen, im Theoretischen, war für mich am Anfang gar nicht mehr so leicht. Und ich weiß nicht, wer von euch das kennt, wer vielleicht schon mal gepredigt hat, wenn man sich dann so durch die Theorie durchackert und irgendwie die Informationen sammelt und die Bibel durchgeht und studiert und eigentlich in dem Ganzen nach Gottes Herzen ringt, ja, und dann hat man am Abend vorher um 1 Uhr nachts die Predigt fertig, die PowerPoint fertig und dann steht man im Lobpreis. Und auf einmal offenbart Gott dir sein Herz und du denkst dir, ja, nie zu spät, immer pünktlich, gell? Genau, deswegen sehen wir mal, wo es heute hingeht. Genau. Ja, ich habe mich natürlich zuerst mal damit beschäftigt, was bedeutet es überhaupt Charakter? Was ist unser Charakter? Weil da gibt es viele verschiedene, ich sag mal, Ansichten, Theorien. Aber wenn wir in die Psychologie schauen, dann ist es nicht unser Temperament oder das, was uns so mega individuell macht, sondern unser Charakter ist das, was auf dem beruht, auf unseren Werten beruht und auf dem beruht, was wir unser Leben lang in Anführungsstrichen eingeübt haben. Was ich schon sehr interessant fand. In der Psychologie heißt es, unser Charakter wird zwar im 3. und 4. Lebensjahr gelegt, die Grundlagen für unseren Charakter, ja, das heißt, wir könnten jetzt sagen, oh, meine Eltern sind schuld, dass ich so bin wie und, aber die Psychologie sagt, nein, wir sind fähig, unseren Charakter zu schulen und zu verändern, indem wir bewusst trainieren, indem wir bewusst Dinge einüben, weil das hängt mit unseren Synapsen im Gehirn zusammen. Ich gehe da gar nicht mehr drauf ein, aber ich wurde erinnert an eine Predigt, die vielleicht vor einem Jahr oder so gehalten worden ist, über die Bäume im Gehirn, wer es noch kennt, kleine Erinnerung. Wenn wir uns mit was ganz bewusst beschäftigen und Zeit damit verbringen, dann werden wir geprägt, dann wachsen kleine Bäumchen in unserem Gehirn, ja, und es wird leichter, dem nachzugehen und so zu leben. Kurz zwei Zitate, die Charakter ganz gut beschreiben. Charakter ist die Gesamtheit aller ethischen und moralischen Qualitäten einer Person und er äußert sich durch die Entscheidungen, die wir treffen. Unseren Charakter zu bauen und zu formen ist nichts, das wir durch ein Buch oder durch eine Predigt lernen. Ja, also ihr lernt es nicht heute Morgen. Es ist ein Prozess, in dem wir Begleitung und Erziehung brauchen. Und das habe ich gelesen und dachte mir, wow, ja genau. Deswegen ist Gemeinde Charakterschule Gottes, weil es nichts ist, was wir lernen können, indem wir es sehen, indem wir es hören, sondern wir brauchen einander da drin. Und ich glaube, heute Morgen dass Gott wirklich uns freisetzen will, dass er uns frei machen will davon, was zu sein, zu probieren, was wir nicht alleine schaffen können und was aufrecht zu erhalten, was eigentlich nicht da ist, sondern dass er uns frei machen will, die Menschen zu sein, die wir wirklich sind und in der Freiheit zu leben, zu denen zu werden, die wir sind, weil wir echt voreinander sind und weil wir uns eingestehen, dass wir einander brauchen. Die Bibel definiert Charakter ebenfalls als Ethik, Gewohnheiten und Moral. In 1. Korinther das Wort, da heißt es, schlechter Umgang verdirbt den besten Charakter. Und dieses Wort ist Ethos und das bedeutet eben genau diese drei Dinge. Ethik, Moral und Gewohnheiten. Und ich finde es interessant, weil Moral hört sich immer so abstrakt an. Ja, das ist so irgendwas, was man nicht greifen kann. Aber ich finde es interessant, dass es verbunden ist damit mit dem, wie wir unser Leben leben, mit dem, was wir uns angewöhnen. Und in 2. Petrus heißt es, dass wir zu unserem Glauben Charakterfestigkeit hinzufügen sollen. Und wenn man sich das Wort anschaut, dann heißt es Rechtschaffenheit, moralische Exzellenz, Bescheidenheit, Reinheit, Vorbildlichkeit in Gedanken, Gefühlen und Taten. Ziemlich krasse Ansprüche, wenn man das so liest. Und dann denkt man sich, wow, okay, kommt auf meine Prioritätenliste, mache ich. Und auch wenn wir weiter gucken, unser Vorbild im Charakter ist ja, Bibelschulantwort, genau. Und wenn wir uns anschauen, was die Bibel darüber sagt, wie Gott ist, wie Jesus ist, dann fällt uns vielleicht der 1. Korinther ein, wo es in Kapitel 13 heißt, die Liebe ist, ja. Wir können einfach Liebe austauschen mit Gott, weil Gott ist Liebe. Da stehen so Sachen wie geduldig, gütig, eifert nicht für den eigenen Standpunkt, prahlt nicht, spielt sich nicht auf, nimmt sich keine Freiheiten heraus, sucht nicht den eigenen Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen und. Ja, also Dinge, die wir alle kennen aus unserem Alltag, glaube ich. Vielleicht bin es auch nur ich, aber ich gehe mal davon aus. Und dann haben wir so diese Liste von Dingen, wo wir sagen, okay, das ist mein Ziel, das ist das, wie ich sein sollte, wie ich sein will, weil ich will ja Jesus ähnlich werden. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten heute hier morgen drin sitzen und ihr sagt, hey, ich liebe Jesus, ich lebe mein Leben mit Jesus, mein Ziel ist es, ihm ähnlicher zu werden und ich habe das Bedürfnis zu wachsen. Ja, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. So rede ich heute zu euch. Wenn dem nicht so ist, könnt ihr nochmal drüber nachdenken. Ja, und wenn Charakter das ist, was uns antreibt und motiviert, was das ist, wo wir unsere Prioritäten setzen, dann ist es ziemlich wichtig, dass wir das anschauen, weil das bedeutet, dass unser Charakter bestimmt, wie wir uns entwickeln. Ein Zitat, da heißt sogar, dass wenn wir uns auf unseren Charakter achten, dass wir unsere Zukunft damit bestimmen. Ich fand es auch gut, ein Zitat heißt, Charakter ist das, was wir sind, wenn niemand hinsieht. Das, was wir wirklich sind innen drin, die Dinge, die wir glauben, die Dinge, die wir schätzen, die Vorstellungen vom Leben, die Prioritäten, die wir setzen. Ja, jetzt wissen wir, was Charakter ist. Jetzt kennen wir unser Ziel, ja, Jesus, sein Charakter, Liebe ist. Und dann kann man ganz schön ins Schwitzen kommen vielleicht manchmal. Und ich weiß nicht, wer hier drin so ist wie ich. Ich bin absoluter Perfektionist. Und das ist manchmal ganz schön hart für einen selber. Gibt's noch jemand? Perfektionisten hier drin, ein paar? Ah, ich bin nicht alleine. Und das ist wirklich das, wo Gott heute Morgen zu mir so geredet hat. Schon davor, aber heute Morgen noch mal mehr. Und deswegen lasse ich jetzt auch ein bisschen was aus, was ich hier eigentlich drin gehabt hatte. Wir legen manchmal einen Standard an uns selber, der göttlich ist, aber wir legen uns einen Weg auf, dahin zu kommen, der manchmal nicht göttlich ist. Wir glauben, wir müssen da jetzt alleine durch. Wir glauben, wir müssen da jetzt durch und wir schaffen das. Und erst wenn wir angekommen sind, dann erzählen wir anderen davon. Und erst wenn wir angekommen sind, dann können wir uns zeigen, wie wir wirklich sind. Und davor bauen wir am liebsten so erzählen wir, wie toll das ist, wo wir überall hinwollen, und erzählen wir unsere Ziele und unsere Ambitionen, und das ist alles super und es hört sich toll an. Aber wie es uns in dem Prozess geht, das sehen meistens nur wir. Und wir hoffen dann auf sowas Abstraktes und beten, Heiliger Geist, hilf uns, dass wir so werden. Und ja, ich glaube, Gott hilft uns. Ich glaube, dass er in uns arbeitet. Aber ich glaube, dass er das tut in Kombination mit anderen Menschen. Dass er uns zusammengestellt hat, damit wir wachsen. Er hat uns nicht aus Zufall zusammengestellt. Benny hat darüber letzte Woche geredet, sondern er hat uns bewusst als ein Leib zusammengefügt und hat gesagt, hey, Fuß, du brauchst dein Bein und du brauchst die Nerven, die dadurch fließen, und das Blut, weil ohne das wirst du sterben. Und genauso ist es bei uns. Wir brauchen einander und wir brauchen das, dass wir in den Prozess miteinander stehen, da wo Blut fließen muss, ja, da wo Schmerzen sind, da wo Krämpfe sind, da brauchen wir einander, damit das Leben fließen kann. In Epheser 4, Vers 15 bis 16 heißt es, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Das beschreibt es ganz gut, was ich versucht habe zu sagen. Gott hat uns geschaffen, damit wir in Liebe wachsen, zu ihm hin. Aber wie sagt er hier, dass wir wachsen? Er sagt, dass wir aneinander hängen, dass wir einander unterstützen. Und dann heißt es, dass er sich selbst aufbaut. In Liebe. In der Liebe. Und das finde ich, ich habe das zum ersten Mal so begriffen irgendwie, wie wichtig Gott es ist, dass wir nicht nur in einem kleinen Kämmerchen sitzen, ja, sitz im Kämmerchen und hab Beziehungen mit Gott, aber dass wir unser Leben nicht in einem Kämmerchen verbringen, innerlich, wo wir versuchen, unsere eigenen Kämpfe zu kämpfen, sondern dass er sagt, hey, ich habe euch eigentlich gezeigt, wie ihr mir ähnlicher werden könnt. Ich habe euch eigentlich gezeigt, ich habe einen Organismus erschaffen, der dir hilft, zu dem zu werden, wie ich dich eigentlich geschaffen habe, und die Kämpfe, die du hast im Leben, zu überwinden. Und das ist die Gemeinde, das sind wir. Wir sind keine Gemeinschaft, die sich sonntags trifft und eine gute Zeit hat und einen Kaffee trinkt und sich kurz mal austauscht, sondern wir sind dazu berufen, Leben zu teilen. Wir sind dazu berufen, füreinander da zu sein und Beziehungen zu leben, die unser Leben verändern. Ein Zitat, das ich in einem wissenschaftlichen Artikel gefunden habe, ich finde es immer interessant, wenn ich mich vorbereite auf Predigten, dann gucke ich immer, was sagt die Wissenschaft, weil das witzig ist, die Bibel wusste schon immer und die Wissenschaft lernt es jetzt. Und das Zitat heißt, wir erkennen unseren Charakter im Spiegel des anderen. Und wenn wir in die Sprüche schauen, dann geht es da ganz viel auch eben um dieses, dass es heißt, hey, wer Rat annimmt von anderen, der ist schlau. Es geht darum, dass wir uns reflektieren lassen, dass wir nicht stolz sind, unser Herz zu machen, sondern dass wir sagen, hey, guck mich mal an, lass mich mal sehen, was du siehst, weil wir alle haben blinde Flecken, wie ein Auto, ja, wir haben alle unsere Blindspots, unsere toten Winkel, und wir brauchen Rückspiegel, die uns helfen, die Dinge zu sehen, die uns vielleicht fast in uns rein crashen, oder die Dinge, die wir nicht wahrnehmen können, und dazu brauchen wir einander. Der Martin hat vorletzte Woche, glaube ich, gepredigt über die Apostelgeschichte, und da hat er schon über den Stephanus erzählt, und ich fand es so cool, was er gesagt hat. Er hat gesagt, Stephanus wurde vorbereitet und er hat sich vorbereiten lassen. Das eine war, dass er sich in eine Familie, in eine Gemeinde hat verwurzeln lassen, dass er wirklich da war, und zwar über Jahre und über eine lange Zeit, und er hatte Wurzeln, er war bekannt. Und das andere, was der Martin gesagt hat, war, dass er seinen Charakter verändern lassen hat, dass er seinen Charakter formen lassen hat von den Menschen, mit denen er war. Und wenn wir Stephanus' Leben angucken, dann würden wir sagen, gut, bis auf das, dass er gestorben ist, aber dass es ein ziemlich gutes Leben war, ja, und dass er ziemlich vorbildlich gelebt hat. Aber das hat er nicht alleine geschafft, sondern das hat er nur geschafft, weil er in der Gemeinde verwurzelt war. Und dann konnten auch Gaben, die vielleicht noch gar nicht so ausgeprägt waren, wie die Prophetie und wie Heilung, konnten auf einmal sich entwickeln, weil er sich mit den Menschen um sich herum aufbauen lassen hat. Und Dinge, eine Sache, die uns meistens davon abhält, wirklich ja wirklich in so ein, ich sag mal, ein Wachstumsmomentum zu kommen und wo wir dann immer wieder zurückgehen in unsere kleine Kammer und wo wir versuchen, die Probleme, die wir haben, irgendwie selber zu erledigen und selber damit klarzukommen, ist Angst. Und auch hier kam die Wissenschaft der Bibel hinterher und hat auch festgestellt, es gibt zwei treibende Kräfte, die Veränderung bewirken. Und diese treibenden Kräfte sind einmal Liebe und die andere ist Angst. Und die Bibel spricht davon, dass die perfekte Liebe, dass die Liebe die Angst austreibt. Die Liebe ist stärker als Angst. Ja, wir wissen das alle, wenn ein Kind erzogen wird, wenn es liebevoll erzogen wird, dann lernt es oft Dinge fürs Leben. Angst, das engt ein. Angst, wenn wir mit Angst erzogen werden, dann engt es uns ein, dann bringt uns das zum Rückzug. Und Dinge, die aus Angst motiviert sind, halten oft nur so lange, wie die Angst da ist, wie das Gefühl von Angst da ist, und dann fallen sie wieder weg. Aber Dinge, die durch Liebe motiviert sind und die durch Liebe geprägt wurden, das sind Dinge, die bleiben fürs Leben. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Schlüssel ist in dem, wie wir miteinander wachsen und wie wir unseren Charakter mehr hin zu dem verändern lassen können, wie Jesus ist. Ich glaube, es ist weniger ein aktives, ich pauke jetzt das durch, sondern ein, ich setze mir Ziele und ich gehe durch einen Prozess und ich lade meine Geschwister um mich herum ein, mich in dem Prozess zu sehen, mich zu tragen und mir zu helfen, das Ziel zu erreichen, weil ich es allein sowieso nicht schaffe. Und dazu müssen wir lernen, Angst zu überwinden, Angst abzulegen und wirklich in der Liebe zu leben. Es heißt auch in dem Vers, den ich vorher vorgelesen habe, in Epheser hieß es, dass wir in der Liebe wachsen und dass der Leib sich in Liebe selbst aufbaut. Die Liebe ist die Kraft, aus der wir schöpfen. Die Liebe ist Gott. Und ich gehe gerade persönlich selber durch eine Phase, wo ich genau das erleben darf, dass ich meinen Perfektionismus manchmal einfach ein bisschen ruhen lassen muss. Ich weiß nicht, wer von euch so ein emotionaler Typ ist. Ich bin ein extrem emotionaler Typ, Beziehungsmensch. Und ich nehme Gott normalerweise durch meine Emotionen wahr. Ich nehme ihn wahr, indem ich ihn empfinde, indem ich ihn spüre, indem ich Dinge sehe, Bilder sehe, wie wir das so schön sagen. Ja, ich spüre das. So, jetzt durch die letzten 3 Monate ungefähr, vielleicht, weiß nicht, ein bisschen länger, ist es irgendwie immer weniger geworden und auf einmal war gar nichts mehr da. Und dann dachte ich mir so, okay, mache ich was falsch? So, und ich habe versucht, Wege zu finden, um Gott wieder zu spüren, aber klappt halt nicht. Und am Anfang war es echt so, dass ich versucht habe, selber durchzukämpfen, in meinem Perfektionismus, Ramona, das muss doch funktionieren. Das muss doch funktionieren. Du hast immer, Jesus, wenn du so und so die Bibel gelesen hast, dann hat es immer funktioniert. Und wenn du so und so Lobpreis gemacht hast, dann hat es immer funktioniert. Gott funktioniert halt manchmal nicht, ne? Und in der Phase war es echt so, dass ich lang damit selber gekämpft habe und dass ich lang meinen Freunden immer nur davon erzählt hat, wie toll ich sein will, dass ich ihnen meine Ziele erzählt habe, dass ich will die Bibel lesen und ich will Gott da drin so erleben und ich werde das und das und hier und ich habe meine Ansprüche an mich selber immer weitergegeben, aber ich habe nie weitergegeben, wie es mir eigentlich selber damit geht, in welchem Prozess ich in diesen Ansprüchen vielleicht drinsteck. Und dann war es immer mehr so, dass ich irgendwie in Gesprächen mit Freunden, dass Freunde mich direkt darauf angesprochen haben oder dass sie Fragen gestellt haben, die mich ein bisschen aus meiner Reserve gelockt haben, ob sie das jetzt wussten, dass sie das machen oder nicht. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich immer mehr öffnen kann und dass ich davon erzählen kann, wie es mir geht. Und das Interessante ist, wisst ihr, wenn wir uns in unsere eigene Blase verkriechen und versuchen, das selber zu machen, dann denkt sich der Teufel, ha, perfekt, weil niemand spiegelt sie. Niemand reflektiert sie, das heißt, ich kann alle möglichen Lügen und Gedanken in ihren Kopf schießen und sie wird mir alles glauben, weil sie ist gerade so am Boden und so unverunsichert, dann wird sie auf jeden Fall glauben, was ich sag und dann habe ich sie. Und dann kommen solche Gedanken wie, du bist nicht gut genug, du schaffst es ja nie, vielleicht lässt es am besten ganz, bist du vielleicht am falschen Ort, ja, vielleicht bringt es doch alles überhaupt nicht, ist es überhaupt echt, was du da machst? Bist du überhaupt echt? War das Fake, was die ganzen Jahre war? Ja, solche Gedanken kommen dann. Vielleicht kennt ihr das. Und noch viele, viele mehr. Und genau in solchen Momenten ist es so wichtig, dass wir unsere Box aufmachen, in der wir sitzen. Ich nehme so viele Bilder. Raum, Blase, Box. Nehmt, was euch gefällt. Irgendwo, wo kein Licht reinkommt. Ja, wenn wir die Tür aufmachen und mal Licht reinscheinen lassen und andere drauf gucken lassen, dann ist es enorm, wie ermutigt wir sein werden. Am Anfang haben wir Angst, dass Menschen uns sehen und denken, von dir habe ich mehr erwartet. Ja, das geht mir vielleicht manchmal dann auch so, oh, ich bin ja angestellt in der Gemeinde, ich muss jetzt perfekt sein. Ja, solche Gedanken kommen dann und dann lässt du mal Licht rein und sagst, hey, Zeit mit Gott, gerade nicht so cool. Ich mach's, aber ich fühle nichts und irgendwie du siehst dann die leidenschaftlichen Menschen und denkst dir, das ist mein Ziel, aber wie komme ich da hin? Aber anstatt mit diesen leidenschaftlichen Menschen zu reden, hast du Angst, wie sie über dich denken, wenn du mit ihnen sprichst. Und Gott war echt gnädig und hat mir Leute an die Seite gestellt. Und ich weiß, in deinem Leben sind auch Leute an deiner Seite, wo Gott sagt, hey, mach auf, mach die Tür auf, sei echt und lass dich formen im Rückspiegel von anderen Menschen. Und ich bin immer noch in dem Prozess, ja, aber ich bin gesehen. Ich bin gesehen, ich bin nicht alleine. Und das Coole ist, dass wir Zuspruch kriegen, dass Leute sagen, hey, so schlecht wie du denkst, bist du gar nicht. Ja, weil es wirklich, ja, ich dürfte euch klatschen. Ja, ist wirklich so, weil diese Lügen, die der Teufel streut, die bauen sich auf und erst wenn wir aufmachen, dann können wir die Wahrheit sehen, wie Gott uns sieht, weil das verändert sich nicht. Wie Gott dich sieht, verändert sich nicht. Wir haben das heute so oft gesungen, dass er uns liebt, ja, von dir endlos geliebt, von dir endlos geliebt, du bist mit mir, mit uns und das verändert sich nicht, nur manchmal kommen Gedanken, die uns das rauben wollen und wenn wir in Beziehung mit anderen sind und die sehen lassen, wie es uns geht, diese Lügen offenbaren, und es ist Demut, ja, mal jemandem zu sagen, hey, es geht mir nicht so gut. Und mal jemandem zu sagen, hey, meine Performance, die ich mir vorgestellt habe, funktioniert gerade nicht so. Ja, es hinkt ein bisschen. Aber dann werden wir erst fähig, wirklich zu denen zu werden, wie Gott uns gedacht hat. Weil wir dann nicht mehr einem Standard hinterherlaufen, der vielleicht unrealistisch ist, den wir alleine gar nicht erreichen können. Und weil wir uns selber keinen Druck mehr machen, sondern weil wir genau wissen, der andere weiß, wie es mir geht. Und der andere sieht mich, wie ich bin in Gott und er ermutigt mich. Und wenn es mir wieder so geht, dann muss ich nicht versuchen, wieder alleine zu kämpfen, sondern ich kann sagen, hey, bet für mich. Sag mir nochmal, kannst du mich nochmal dran erinnern, wer ich bin? Kannst du mir nochmal sagen, wie Gott mich sieht? Weil ich habe es gerade vergessen. Ja, in Hebräer 10, Vers 23 und bis 25 steht, Moment, ich muss kurz dazu sagen, ich habe da zwei Versionen in eine verwandelt, weil die Wörter, die dahinter stecken, so reich an Bedeutung sind, dass ich die Aspekte alle mit drin haben wollte. Das heißt, es ist Hoffnung für alle neue Genfer Übersetzung nach Ramona. aber ich glaube, der Sinn kommt trotzdem rüber und ich habe es nicht verfälscht, denke ich. Genau. Und zwar steht da in meiner Version, weil wir füreinander verantwortlich sind, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Dann habe ich kurz was ausgelassen, weil das gerade nicht so wichtig war. Ermutigt und ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Und ich habe über das Wort schon mal ganz kurz gesprochen in der Baumpredigt, falls sich noch jemand mal erinnert mit den Wurzeln und so. Dieses Wort ermahnen und ermutigen am Ende des Verses ist wirklich genau das, was ich gerade beschrieben habe. Jemanden als Hilfe herbeizuholen, als Partner an der Seite zu stehen. Ja, das ist nicht nur ein momentanes, hey, ich klopfe dir mal kurz auf die Schulter und sag, du bist super und geh dann wieder, sondern hey, ich bin an deiner Seite und wenn du stolperst, dann zieh ich dich hoch und ich sag dir, du schaffst es. Herbeigerufen zu sein, etwas anzusprechen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass wir Menschen in unserem Leben haben, wo wir sagen, hey, du hast es recht. Wenn du siehst in meinem Leben, ich bin am Stolpern, ich bin am Kämpfen und irgendwas läuft nicht richtig und vielleicht treffe ich falsche Entscheidungen, die meinen Charakter beeinflussen, dann hey, sprich das an bitte. Es ist so wichtig, dass wir Menschen in unserem Leben haben, die das machen dürfen, dass wir nicht zu stolz sind, als dass jemand uns korrigieren darf. mit jemand über etwas sprechen im Stil von Ermutigung und Trost, hinweisen und zurechtweisen und flehen. Jemanden ermahnen, jemanden versuchen zu beruhigen oder wieder zurechtzubringen, trösten, ermutigen, stärken, Mut zu sprechen und lehren und unterweisen. Da steckt so viel drin in diesem, dass wir uns ermutigen sollen. Es ist viel mehr als nette Worte, eine kurze nette Geste, sondern es ist ein Prozess, es ist ein Leben, Seite an Seite, wo wir miteinander stehen. Ich habe das für mich so formuliert, wir brauchen Menschen, die uns nicht nur in unseren Siegen, sondern auch in unseren Kämpfen sehen dürfen, die uns durch alles hindurch begleiten und die mit uns stehen. So wie ich es gerade beschrieben habe. Und ich muss ehrlich sagen, seitdem ich mich getraut habe, auch darüber zu sprechen, über meine Schwachheiten manchmal zu sprechen und über die Kämpfe zu sprechen, fällt es mir so viel leichter, Siege zu erringen. Und das Coole ist, dass die Leute, die mit dir an deiner Seite sind, die werden nicht nur mit dir die Kämpfe kämpfen, sondern die werden auch mit dir feiern. Und das ist dann richtig schön. Ein biblisches Beispiel, auf das ich nur ganz kurz eingehen will, weil ich das eben auch so vorbildlich finde. Und für mich ist es immer wichtig, das, was ich sage, auch wirklich in der Bibel zu finden, damit ich selber mich gut fühle oder halt fühle, dass ich richtig bin. Und ein Beispiel, das mich so beeindruckt hat, als ich so durchgeblättert habe, war Mordecai und Esther. Ich will die Story nicht groß aufrollen, aber Esther ist aus verschiedenen Umständen Königin geworden. Sie ist Jüdin und der Berater des Königs hat ein Gesetz erlassen, dass an einem bestimmten Tag alle Juden ermordet werden dürfen. So, Mordecai hat Esther aufgezogen, weil ihre Eltern gestorben sind. Und der ist dann zum Königshaus gegangen und er darf ja nicht zur Königin, sondern nur zum Berater. Und dann gibt er diesem Berater den Brief und sagt, zeig das der Esther und sag ihr, sie muss zum König gehen. Und Esther ganz kleinlaut und ängstlich und sagt, hey, das kann ich nicht machen, weil wer zum König geht, ohne dass er gerufen ist, stirbt. Todesangst, ja. Die Frau hatte Angst um ihr Leben. Wieder Liebe und Angst. Und was sagt Mordecai zu ihr? Er sagt, denke nicht in deinem Herzen, dass du von allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Aber du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum König gekommen bist. Und das finde ich total krass, weil das ist Ermutigung, aber es ist genauso ziemlich hart, ne? Er sagt quasi, hey Esther, ich will, dass du dein Leben aufs Spiel setzt. Aber wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, er hat gesehen die Berufung auf ihrem Leben und er hat gesagt, ich lass dich nicht davon kommen, Esther, weil ich weiß genau, wer du bist und ich will, dass du da reintrittst. Und Esther hätte zwei Möglichkeiten gehabt. Angst und zumachen und hätte sagen können, hey, lass mich in Ruhe, Mordecai, ich bleibe in meinem Palast, du kannst eh nicht zu mir, lass mich in Ruhe. Ich sitze hier und ich bin sicher. Oder was sie gewählt hat, war, sie hat Mordecais Herz gesehen und hat wahrscheinlich Gott da drin gehört. Und sie hat aufgemacht und hat gesagt, ich bin nicht wütend, sondern ich nehme die Korrektur an. Und wie sie daraufhin handelt, finde ich total beeindruckend. Sie sagt nicht, hey, okay, lass mich in Ruhe, ich mache das jetzt, ich regel das. Sondern sie sagt, Mordecai, geh zu meinem ganzen Volk und sag ihnen, dass sie mit mir fasten sollen. Dass sie mit mir stehen sollen, weil ich werde zum König gehen und wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Aber ich will, dass ihr mit mir kämpft. Und das finde ich ein Hammerbild für Gemeinde. Das finde ich ein Bild dafür, wie ich glaube, dass Gott sich das vorstellt. Dass wir nicht alleine, dass wenn Gott uns sagt, hey, da ist ein Kampf, den du kämpfen musst, dass wir nicht sagen, okay, ich pack alles, geh und lass alles hinter mir, sondern zu sagen, hey, mein Volk, meine Gemeinde, steh mit mir. Und am Ende durften die Juden sich verteidigen und es war ein semi-happy end. Genau, es sind sicher ein paar Leute gestorben, aber es war trotzdem ein großer Sieg. Und wir sind die Herren über unsere Gefühle und unsere Gedanken. Wenn Leute kommen und in unser Leben sprechen, wenn Leute kommen und ja und Korrektur bringen, sind wir diejenigen, die zumachen? Oder sind wir wie Esther und sagen, ich lade es ein in mein Leben. Ich will, dass du siehst, wer ich bin. Vielleicht siehst du es klarer als ich. Und ich möchte, dass du mir das sagen darfst. Das muss nicht jeder in deinem Leben sein. Da geht's nicht drum, dass jetzt jeder auf einmal in dein Leben rennt und dir einfach sagt, was du tun sollst. Darum geht's nicht. Es geht darum, natürlich, wie es in der Bibel steht, alles zu prüfen, das Gute zu behalten. Aber es geht auch darum, Menschen um dich rum zu kultivieren, Beziehungen zu kultivieren, die dich tragen. Ja, natürlich ist es klar, in einer Gemeinde von, wie viel sind wir sonntags, 400 bis 500 Leute, da kann nicht jeder die Person sein. Aber lass es ein paar sein. Und dann werden wir alle jemand haben. Ich garantiere es euch. Weil es gibt Dinge, es gibt Aspekte von dem, wie Gott zu uns spricht, die können wir nur durch das ergreifen, wenn wir anderen zuhören. Weil Gott redet, er redet durch sein Wort, er redet durch die innere Stimme, er redet durch Ereignisse, aber er redet, und ich glaube, dass er am meisten redet, muss ich ehrlich sagen, manchmal, durch andere Menschen. Und zwar nicht nur durch die prophetischen Worte, die auf der Bühne kommen oder die krassen Momente im Lobpreis, im Gebet, wenn jemand für dich betet, sondern auch im Alltag. Ich glaube, dass Gott Weisheit von Menschen benutzt und die Augen von Menschen benutzt, wie sie dich sehen, dass er in dein Leben sprechen kann und dass er dich frei machen kann und dass er dich aus dem, in dem ermutigen, unterstützen kann und rausholen kann, wo du vielleicht drin steckst. Zum Abschluss möchte ich noch kurz was vorstellen, was ich selber in der Predigt gehört habe und was ich irgendwie für mich selber so genommen habe und gesagt habe, okay, ich möchte es immer wieder in meinem Leben checken. Habe ich das in meinem Leben? Und zwar sind es drei Personengruppen sozusagen oder Arten von Menschen, die wir in unserem Leben brauchen. Das hat Jen Johnson in zwei Predigten, die ich schon gehört habe, gesagt, und ich fand es so gut. Und auf zwei möchte ich kurz ein bisschen mehr eingehen und die anderen nur erwähnen. Und zwar sind es zum einen Väter und Mütter. Menschen, die in uns investieren. Zum anderen sind es Davids und Jonathans. Menschen, die mit uns unterwegs sind und Seite an Seite gehen. Und das dritte sind Söhne und Töchter, Menschen, in die wir wiederum investieren. Und das Interessante ist, vorhin stand ich im Lobpreis und ich habe da nochmal drüber nachgedacht und eigentlich total banal, aber ich bin da erst drauf gekommen, dass das eigentlich so ist, wie eine Familie ist, oder? Väter und Mütter, gleichaltrige Geschwister und die jüngeren Geschwister. Und das fand ich total genial, weil Gott einfach in sich Wahrheit ist und überall die Wahrheit drinsteckt. Und lasst uns doch einfach Familie sein und sei du Familie in deinem Leben und schau, dass du Familie um dich rum hast. Väter und Mütter, schau, dass du Menschen in deinem Leben hast, die Ratgeber sind für dich, die Vorbilder sind, die Menschen sind, wo du sagst, hey, die haben ein Leben gelebt bisher, da will ich hinterhergehen. Paulus sagt es im Korinther, er sagt, ihr habt viele Zuchtmeister und wenig Väter. Und dann fordert er die Gemeinde auf und sagt, ahmt mich nach. Wie arrogant, hä? Ahmt mich nach, er sagt, macht mir nach. Er sagt, lasst mich euer Vater sein. Und dann bringt er Timotheus als Beispiel, so wie mein Kind Timotheus. Und wenn ihr Timotheus kennt, der war dann Gemeindeleiter, ja. Und Paulus hat ihn wirklich rangenommen lest mal Timotheus, finde ich richtig gut. Er ist ermutigend, aber er ist auch ziemlich klar. Aber ich glaube, Timotheus ist zur Höchstform aufgelaufen, wegen dem, dass er Paulus in sein Leben so sprechen lassen hat. Dann die Davids und die Jonathans, die Menschen, die mit uns Seite an Seite gehen, die mit uns im Prozess stehen, die mit uns die Kämpfe durchkämpfen. Auch David und Jonathan, die haben viele Kämpfe gekämpft, die waren beide in der Armee, die haben sicher viel Verlust erlebt. Die haben sicher auch viele Siege erlebt, aber bei allem waren sie Seite an Seite, in den schweren und in den guten Zeiten. Und am Ende war es sogar so, dass David für Jonathan gesorgt hat, über seinen Tod hinaus, für seine Familie. Und die waren so close, dass Jonathan David sehen durfte, den zukünftigen König, ja, sehen durfte in seinem größten Zerbruch und in seiner Angst, wo er auf die Knie fällt und heult. An irgendeiner Stelle heißt es, und sie umarmten sich und weinten beide, aber David hat viel mehr geweint. Ja, und so dieses, Jonathan durfte David sehen in seinem Zerbruch, in seinem Kampf und durfte ihn darin ermutigen und ihn freisetzen, der König zu sein, der er war. Er hat dann wirklich auch gesagt, da steht irgendwo, dass Jonathan sagt, hey, du geh hin. Und Jonathan, Sohn des Königs, wusste, David wird König und er hat ihn darin gesegnet und hat gesagt, hey, ich möchte, dass du der beste König wirst. Ich möchte, dass du gesegnet bist. Genau, und dann eben die Söhne und Töchter, die Menschen, in die wir investieren mit dem, was wir schon durchgemacht haben, wo wir sie ermutigen können mit den Siegen, die wir errungen haben. Und da finde ich aber auch wichtig, dass wir als, in Anführungsstrichen, als die Eltern, dass wir nicht versuchen, Perfektheit vorzuspielen, sondern dass wir sie sehen lassen, wie wir durch Prozesse gegangen sind und dass sie lernen dürfen davon. Und in all dem habe ich vorher schon kurz angerissen, zählt nicht die Quantität, sondern es zählt die Qualität einer Beziehung. Und es ist wirklich was, das passiert nicht automatisch. Beziehung baut sich nicht von alleine, sondern Beziehung bauen wir mit Intention. Ich habe das in meinen Beziehungen wirklich gemerkt und da möchte ich zum Abschluss noch eine kurze Geschichte erzählen. Miri ist jetzt nicht da und ich habe sie auch nicht gefragt, aber ich glaube, es ist okay, weil ich diejenige bin, die versagt hat. Nee, Quatsch. Aber es war so, dass Miri, ja, die blonde Sängerin, kennen vielleicht die meisten. Und Miri und ich, wir kennen uns schon echt lange. Wir haben neulich festgestellt, wahrscheinlich seit 10 Jahren. Und sind so, waren schon immer befreundet, mal weniger eng, mal mehr eng. Und Steffen und ich waren, 2014 sind wir ins Ausland gegangen und irgendwie so ein halbes Jahr davor hat irgendwie angefangen, dass ich mega eifersüchtig auf die Miri geworden bin. Und es hat alles überhaupt keinen Sinn gemacht, aber ich habe diese Eifersucht in mir gehabt und ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Und damals, muss ich ehrlich sagen, war ich nicht reif genug, damit umzugehen und ich war noch nicht reif, ich wusste noch nicht, dass ich Menschen brauche, um diesen Prozess zu teilen. Und dann war es so, dass diese Eifersucht unsere Freundschaft total zerstört hat. Sie hat dazu geführt, dass ich mich von der Miri distanziert habe und die Miri wusste gar nicht, wie ihr geschieht und sie hat immer gedacht, warum mag die Mona alle nur mich nicht? Das hat sich alles im Nachhinein dann rausgestellt und ich habe mich einfach distanziert und es war schmerzhaft, auch für mich, aber ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und dann waren wir in Australien und irgendwann in so einer Bibelschule redet Gott ziemlich viel und räumt ziemlich viel auf, das ist gut, aber es macht er auch im Alltag. Und dann hat Gott zu mir darüber geredet und hat gesagt, hey Ramona, du musst mit der Miri darüber reden, du musst ihr das sagen und du musst um Entschuldigung bitten und du musst das loslassen. Entschuldigung. Das war erstmal so, boah, ich muss dir jetzt erzählen, wie es mir da drin geht, wie peinlich. Wie peinlich. Und ich war halt in Australien, ging leider nicht anders, als eine Facebook-Message zu schreiben. Und dann habe ich das Ganze geschrieben und habe mich entschuldigt. Und das Krasse war echt, ich habe gedacht, entweder sie ist jetzt richtig sauer oder findet mich total blöd. Oder vielleicht beides. Aber die Reaktion war der Hammer, weil sie gesagt hat, wow, gar kein Problem. Endlich weiß ich, was los war. Endlich weiß ich, was los war. Und es war so schön zu sehen, dass sie nicht von mir weggerannt ist. Und ich glaube, in den meisten Fällen werden Menschen nicht von dir wegrennen. Sondern wir wollen Beziehung. Wir sind doch Beziehungsmenschen. Wir wollen doch Beziehung. Und wenn jemand kommt und sich entschuldigt, dann natürlich strecken wir die Hand hin. Gott streckt uns auch die Hand hin. Ja, und dann bin ich zurückgekommen und ich dachte so, wow, cool, alles erledigt. Richtig cool. Ich freue mich, die Miri zu sehen. Und dann war ich in Deutschland und am Anfang war alles cool. Und dann nach einer Weile, auf einmal kamen diese Eifersuchtsgefühle wieder. Und ich denke mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich habe wieder versucht, dagegen zu kämpfen. Und diesmal habe ich mich versucht, nicht zu distanzieren, sondern bewusst Schritte auf sie zuzugehen. Ist auch immer gut, bewusst das Gegenteil zu machen von dem, was man negative Empfindungen hat übrigens. Und dann an einem Punkt war ich echt so, okay, ich muss jetzt mit der Miri reden. Wie, so peinlich das auch ist, weil ich habe es ihr schon mal gesagt. So peinlich das auch ist, ich muss mit ihr reden. Und dann sind wir da hoch irgendwo in irgendeinem Raum und ich habe unter Tränen, habe ich ihr gesagt, wie es mir geht und habe mich entschuldigt und habe gesagt, ich möchte nicht, dass das wieder unsere Beziehung belastet. Und es war so genial, weil sie konnte auch Sachen sagen, wie es ihr ging und wir konnten uns aussprechen und füreinander beten und ich habe in der Miri eine Freundin gewonnen, sorry. In der Miri eine Freundin gewonnen, die ich weiß, die habe ich fürs Leben und die so nah an mir dran ist, wie wenig andere Menschen. Und das ist der Hammer, was Gott machen kann, wenn wir unser Herz aufmachen und wenn wir den Schritt in Beziehung gehen. Und Beziehung baut sich nicht von alleine, ihr Lieben, sondern wir müssen bewusst Schritte gehen in tiefe Beziehungen. Wenn du in deinen Beziehungen merkst, hey, ich will mehr Tiefe, ich will mehr Offenheit, ich will das haben, dass Menschen mich begleiten und mich sehen dürfen. Ich möchte nicht mehr eine Mauer aufbauen und was spielen. Ich bin satt, perfekt sein zu müssen in meinen Augen und in den Augen von anderen. Dann musst du den ersten Schritt machen und die Offenheit bauen in deinen Beziehungen, die du sehen willst. Ich habe es selber erlebt, deswegen kann ich euch davon erzählen. Und ich will euch ermutigen, habt keine Angst, sondern lasst die Liebe gewinnen. Lasst die Liebe siegen da drin. Genau. So. Lasst uns noch kurz beten, oder? Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du Gemeinde geschaffen hast. Ich danke dir, dass du uns geschaffen hast, Herr, damit wir einander brauchen. Und du hast es nicht gemacht, Herr, um uns zu knebeln und um uns irgendwie eine Bürde aufzulegen, sondern du hast es gemacht, damit wir frei werden, Jesus. Und du hast es gemacht, damit wir das Leben genießen, Herr. Und ich bete, dass du uns segnest, Herr, dass du unsere Beziehungen segnest, dass du uns segnest, dass wir den Mut haben, Beziehungen zu bauen, Jesus, die unser Leben verändern und wieder andersrum, Herr, dass wir das Leben von anderen verändern dürfen, Jesus, indem wir einander zeigen, wer wir sind, indem wir gesehen werden und sehen, Herr, dass wir unsere Herzen voneinander öffnen, dass wir uns in unsere Prozesse, Kämpfe und Siege einladen, Jesus, und dass wir eine Gemeinschaft werden, Herr. Du redest davon, dass die Welt uns an der Liebe untereinander kennen wird, Herr. Und ich bete, dass unsere Liebe nicht eine Liebe ist, die nur in einem netten Wort besteht, Jesus, oder die nur in einem Sonntag, dass wir uns sehen und umarmen, besteht, sondern dass es eine Liebe ist, Herr, die durch dick und dünn geht, eine Liebe, die die Angst austreibt, Jesus, eine Liebe, die den Tod besiegt, Herr. Und ich danke dir, dass das dein Plan ist und dass du das bauen wirst, Herr. Und ich danke dir für den Mut, den du uns schenkst. Amen.
Hammer, Ramona, vielen Dank. Ich glaube, wir nehmen alle echt viel, viel mit heute. Vielen Dank. Wir wollen zum Abschluss dieses gemeinsame Gebet sprechen, wie wir es jeden Sonntag tun. Und ich denke, das passt super auch zur Predigt. Wir wollen es gemeinsam beten. Es betet nicht jeder für sich, sondern wir beten es als Einheit, wie wir vor Jesus stehen. Wenn du zum Leib gehörst, dann feier auch dieses Glaubensbekenntnis. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, Mensch, ich weiß nicht so ganz genau, der Jesus, ich habe schon davon gehört, aber jetzt Leib Christi, da habe ich kein Verständnis dafür. Dann bete es auch und streck dich zu Jesus aus, nimm es als Übergabegebet und komm danach am Gottesdienst auch nach vorne, ja, und sprich uns an, dass wir da auch mit dir beten können. Gut, wir haben es schon. Herr Jesus Christus, bitte nimm mein ganzes Leben in deine Hand, alle Träume und alle Ängste. Alles Gesunde und alles Kranke, alles Gute und alles, wo ich versagt habe. Bitte vergib mir alle meine Schuld und erlöse mich von allen Bösen. Du bist die Nummer eins in meinem Leben, weil du der Sohn Gottes bist, weil du für mich gestorben bist, weil du auferstanden bist, weil du lebst, lebe ich mit dir und vertraue dir mein Leben an. Und ich segne euch für diese Woche mit Begegnungen mit dem Herrn, mit Begegnungen mit Geschwistern, mit Situationen im Alltag, die euren Charakter voranbringen und Jesus ähnlicher machen. In Jesu Namen. Amen.